Mein Thema lautet ja, Herr, lehre uns beten. Und als ich mir so diese Zeile, so nach Luther-Übersetzung, ist mir die durch den Kopf gegangen ist, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine etwas merkwürdige Bitte. Denn die Jünger, das waren ja immerhin Jünger, es waren Juden, das waren Menschen, die in die Synagogenschule gegangen waren, die kannten doch das Alte Testament, die konnten doch beten. Ein Jude sollte damals normalerweise dreimal am Tag beten. Also das kann nicht etwas gewesen sein, was sie nicht konnten. Wenn ich jetzt sagen würde, Nils, kannst du mir mal erklären, wie das hier mit Schlagzeugspielen geht? Wüsste Nils, naja, kann sie nicht. Also setz dich mal hin, ne, fang mal an, nimm mal erstmal vielleicht den rechten Fuß, nehme ich mal an, keine Ahnung, müsstest du mir erklären, kann ich nicht. Das war aber bei den Jüngern anders. Die konnten das doch eigentlich. Die kannten die Gebete von Abraham, von Mose, der Knecht von Abraham fiel mir noch ein. Ihr kennt sicher die Geschichte, der soll für den Sohn seines Herrn die richtige Frau aussuchen. Da kann man schon mal ins Beten kommen, weil das ist ja eine schwierige Angelegenheit. Oder auch Hanna, die um ein Kind betet, weil sie einfach kein Kind bekommen kann und ihr das furchtbar Not macht. Sie konnten beten. Und warum wollen Sie dann gerne von Jesus wissen, erklär uns das doch mal. Wie geht das richtig? Es können Ihnen auch nicht die Worte gefehlt haben, denn Brigitte hat das schon erwähnt, die Psalmen sind voller Gebete. Wenn man nicht die richtigen Worte findet, das kann auch nicht das Problem sein. Da sind so viele Worte, die man sich leihen kann aus ganz verschiedenen Lebenssituationen. Große Not, die man hat oder auch Dank, den man Gott bringt, Bitte für andere Menschen, das kann es nicht gewesen sein. Wenn ich mir aber überlege, ich kann etwas ein bisschen, aber nicht ordentlich, dann möchte ich es vielleicht richtig lernen. Nehmen wir mal Schachspielen. Wenn mich, sagen wir mal, ein fünfjähriges Kind fragt, du kannst du mir Schachspielen beibringen, würde ich sagen, jo, kann ich. Ich weiß nämlich, wie man den Turm setzt und wie man den Läufer zieht. Und das kann ich erklären. Aber wenn ich mit meinem Sohn Knut so etwas über 20 Schach spiele, muss ich sagen, ich kann das nicht. Die Spiele sind ganz kurz. Es steht vorher fest, wer gewinnt. Das bin nicht ich. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kriege das mit der Strategie nicht hin. Da würde ich sagen, bring mir das doch mal bei. Und in etwa so stelle ich mir das vor. Die Jünger waren beeindruckt von dem, wenn Jesus betet, dann ist das irgendwie anders, als wenn ich bete. Nun steht dieser Text in Lukas 11, den habe ich noch gar nicht gelesen, Vers 1, da steht, eines Tages, als Jesus gebetet hatte, also die haben zugeguckt und gemerkt, da passiert was, da baten ihn seine Jünger, Herr, sage uns doch, wie wir richtig beten sollen. Dieser Text steht in Lukas und ich habe den auch in keinem anderen Evangelium gefunden und möchte auch im Lukas-Evangelium bleiben. Bei Lukas ist es so, ich lese mal im Kapitel 1 die ersten paar Verse und erkläre euch, warum mir das wichtig ist. Lieber Theophilus, schon viele Leute haben versucht, all das aufzuschreiben, was bei uns geschehen ist. So wie es die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die Heilsbotschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich sehr darum bemüht, alles von Anfang an genau zu erfahren. Ich will es dir, lieber Theophilus, jetzt der Reihe nach berichten. Also wenn man in die anderen Evangelien guckt, da wird viel berichtet, ganz vieles parallel in Matthäus, Markus und Lukas. Aber Lukas sagt erstmal, ich habe mir das genau angeguckt, dass auch ja alles stimmt, was ich da schreibe, und ich schreibe es der Reihe nach auf. Also wenn ich jetzt in Lukas 11 bin und lese Lukas 5 oder 3, dann muss das vorher passiert sein. Und meine Überlegung war, was haben denn die Jünger gesehen oder gemerkt bei Jesus, wie das mit dem Beten so vonstatten geht, was da anders ist als beim eigenen Gebet. Und dann bin ich im Kapitel 3 auf Vers 21 gestoßen. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Freude habe. Also wenn ich bete, passiert sowas bislang nicht. Und ich war auch noch nie Zeuge, wie jemand anderes gebetet hat und so etwas Spektakuläres passiert. Das berichten alle anderen Evangelien auch, weil das wird niemand vergessen haben, der dabei war. Dass Jesus betet, plötzlich reißt der Himmel auf, da kommt eine Gestalt auf Jesus, dann hört man eine Stimme von keinem Anwesenden, sondern aus dem Himmel. Das ist schon etwas, das muss sie beeindruckt haben. Also sonst müsste man ja blind und taub sein, dass man da nicht sagt, Mensch, das war ein Ereignis, das wird man seinen Lebtag nicht vergessen. Dann ist das nächste in Kapitel 6 von Vers 12 lese ich. In dieser Zeit stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht. Weiß ich nicht, wie viele von uns das schon mal gemacht haben. In meiner Jugend war das bei uns in der Gemeinde zeitweise üblich, dass man auch mal eine ganze Nacht zusammen durchgebetet hat. Das waren Erfahrungen, die waren unvergesslich und sehr gut. Man war hundemüde hinterher, aber sehr erfüllt. Bei Jesus ist das allerdings noch ein bisschen, mit Sicherheit noch ein ganzes Stück extremer. Was da passiert ist, als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 aus ihnen aus, die er Apostel nannte. Dann werden die ganzen Namen aufgezählt. Und als Jesus mit seinen Jüngern den Berg hinuntergestiegen war, kamen sie zu einem großen freien Platz. Da waren jede Menge Leute aus Jerusalem, Judäa, Tyrus, Sidon. Da war alles zusammengelaufen, was Zeit hatte. Die wollten Jesus hören und wollten geheilt werden. Und zusammenfassend steht dann, jeder versuchte, Jesus zu berühren, denn von ihm ging eine Kraft aus, die sie alle heilte. Und ich glaube schon, dass die Jünger das beobachtet haben und registriert haben. Wenn Jesus betet oder auch länger betet, dann verändert sich bei ihm etwas, was ich auch gern hätte. Ich möchte auch, dass, wenn ich bete, dass die Gebete erhört werden. Und sie haben gesehen, bei Jesus, da geht von ihm Kraft aus. Lukas 9, Vers 16, die Begebenheit drumherum, die kennt ihr auch, das ist die Speisung der 5000 Männer, die zusammen sind, plus Frauen und Kinder, also deutlich mehr als hier. Wenn ich mir vorstelle, ich habe hier jetzt so mein Lunchpaket mit 2 Brötchen und 5 Fischen, dann kann ich nur hoffen, dass keiner außer mir hungrig ist, sonst klappt das nicht. Aber Jesus steht hier, nahm die 5 Brote und 2 Fische, die ihm die Jünger gegeben hatten, sah zum Himmel und dankte Gott, dann werden die verteilt und alle werden satt. Auch sowas habe ich ehrlich gestanden noch nicht erlebt. Und ich glaube, dass das Gebet Jesu einfach eine ganz andere Power hat als die Gebete, die wir so sprechen. Was mir noch aufgefallen ist, wenn wir beten, kennen wir ja, wir schließen die Augen, wir neigen den Kopf, falten vielleicht die Hände. Das wird in der Bibel nirgendwo berichtet, muss nicht falsch sein. Aber interessant finde ich, dass da steht, Jesus guckt zum Himmel. Und im Alten Testament wird auch häufiger berichtet, dass die Leute gekniet haben oder sich vor Gott niedergeworfen haben. Oder auch, als Salomo den Tempel einweiht und betet, da steht, der hebt die Hände zum Himmel und betet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man da den Kopf runterkriegt. Man wird den Kopf nach oben richten. Also ich habe es da ja einfach. So, ich sag mal im Vergleich zu Falk, ich muss immer schön hochgucken. Also andere, die größer sind, für die ist das Runtergucken eher üblich, weil die anderen Menschen dann vielleicht kleiner sind. Aber es macht für mich auch einen Unterschied, auch beim Beten, ob ich meinen Kopf in Erwartung nach oben richte und sage, Vater im Himmel, ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen? Oder ob ich denke, mir geht's so schlecht. Kannst du mir bitte helfen? Ich möchte das einfach nur mal so als kleinen Einschub, als Empfehlung mal euch mit auf den Weg geben, mal im Kämmerlein zu probieren. Macht das was mit mir, wenn ich mich hinknie und meine Ehrfurcht vor Gott ausdrücke? Oder denke ich, ich habe doch so einen tollen Vater im Himmel, der kann mir doch helfen. Eigentlich muss ich das doch glauben. Das ist vielleicht mal ein Versuch wert. Eine letzte Begebenheit möchte ich nur noch erwähnen. Das ist auf dem Berg der Verklärung, so wird das meistens überschrieben. Da geht Jesus ja mit seinen Jüngern, das ist auch in Kapitel 9, wer das nachlesen möchte, mit seinen Jüngern Petrus, Johannes und Jakobus auf den Berg. Und dort wird als erstes beschrieben, das Gesicht von Jesus fängt an zu strahlen. Also haben sie ja die Augen aufgehabt, sonst hätten sie es ja nicht sehen können. Und seine Kleidung fängt an zu leuchten. Wenn man sieht, dass jemand betet und sich was verändert, dann möchte man das eigentlich auch kennenlernen. Wie geht das? Deswegen bin ich überzeugt, die Jünger wussten sehr wohl, was wollen sie eigentlich von ihm wissen. Wenn man jetzt dann den Text, den eigentlichen Text weiterliest, dann geht es weiter. Jesus antwortete, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Wenn wir das jetzt im Jahr 2022 hören, denkt man, ja, ach, das Vaterunser kenne ich, ne? Ist uns ja allen vertraut. Man braucht nur mal auf einer Beerdigung gewesen sein, dann kennt man das. Oder im Konfirmandenunterricht nicht durchgängig geschlafen haben, dann kennt man das. Man ist vielleicht nicht ganz sattelfest im Text, aber den kennt man. Wir heute. Aber als Jesus das den Jüngern gesagt hat, war das ein Novum, so wie Brigitte sagt, ist noch nicht oft vorgekommen, dass hier eine Frau gepredigt hat. Da ist nicht oft vorgekommen, dass jemand gehört hat, Vater im Himmel. Wenn die gebetet haben, haben sie gebetet, Herr, du Gott meines Vaters Abraham. Oder der Knecht betet, Herr, du Gott meines Herrn Abraham. Du hast Abraham immer alles gegeben, bitte hilft, dass das jetzt auch funktioniert. Oder Herr, unser Herrscher. Oder Herr, du Gott Israels. Herr, du Gott meiner Vorfahren. Das war immer mit Herrschaft, mit Gewalt, mit Macht, also positiver Gewalt durchaus, aber mit Majestät verbunden. Und hier plötzlich unser Vater. Da müssen sie zugehört haben, also nicht wie wir heute. Die haben gehört, hoppla, das ist doch was ganz anderes. Ob jetzt hier ein majestätischer König steht, an den ich eine Bitte, da bin ich etwas vorsichtig. Aber ich nehme mal an, Falk, wenn du deinen Vater was bittest, kommt vielleicht auf die Bitte an, aber ganz so einen großen Anlauf nimmst du vermutlich nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte, wenn ich zu meinem Vater bete, wenn Jesus zu seinem Vater betet, ist ja auch noch logisch. Wir hatten ja gerade Weihnachten, haben wir alle festgestellt, kein irdischer Vater, ja, mein Vater im Himmel. Aber der sagt, ihr dürft das auch machen, unser Vater im Himmel. Ich kenne eure Situation nicht und ich weiß nicht, wie ihr euer Verhältnis zu Gott empfindet. Ob das eher so was Distanziertes, naja, hoffentlich nimmt er mir nicht übel, was ich alles angestellt habe. Oder ob es ein, das ist mein Vater, zu dem ich immer kommen kann, wo ihr gerade steht. Und ich wünsche mir eigentlich, dass diejenigen, die da noch so eine Lücke haben, das überbrückt bekommen. Das gibt genug, die auch nach dem Gottesdienst gerne auch beten, um da nochmal ein ganzes Stück näher ranzukommen. Wenn wir uns vorstellen, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dafür sorgt, ich sag mal, dass mir die Sterne nicht auf den Kopf fallen, der aufpasst, dass das Weltall nicht auseinanderfällt und ich, kleiner Mensch, darf sagen, unser Vater, ich finde das eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, dass Gott so nah zu mir kommen will und mich so nah an sich ranlässt, dass ich diese Beziehung leben darf. Nun steht da unser, naja, ich hätte ihn ja lieber ganz exklusiv für mich alleine, das muss ich ehrlich gestehen, geht es vielleicht dem einen oder anderen auch so. Aber dieses Unser ist schon auch eine ganz entscheidende und wichtige Sache. Dass die Schwester, der Bruder, die einem so ein bisschen vielleicht quer liegt, mit dem man so ein bisschen Mühe hat, wo man sagt, geht mir jetzt aber doch auf den Keks. Wir stehen alle gemeinsam vor Gott, unserem Vater, und dürfen uns einreihen in die Gemeinschaft aller Christen, derjenigen, die uns sehr nahe sind und auch derjenigen, die uns vielleicht ein bisschen Mühe machen. Wir dürfen gemeinsam zu unserem Vater beten. Dann kommt jetzt noch zwei Abschnitte eigentlich. Dann erzählt Jesus seinen Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, leih mir doch bitte drei Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Vielleicht würde der Freund dann antworten, stör mich nicht. Ich habe die Tür schon abgeschlossen und lieg im Bett. Außerdem könnten die Kinder von dem Lärm wach werden. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das sage ich euch, wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere ihm einfach keine Ruhe lässt. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, dann wird euch die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der wird bekommen. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also dieses Dranbleiben im Gebet. Genau, poch, poch, immer wieder dranbleiben. Meine Stiefmutter hatte eine Freundin, mit der hat sie während ihrer Jugendzeit den Weg gemeinsam mit Jesus gegangen. Und diese Freundin hat sich über viele Jahre von Gott abgewandt. Und meine Stiefmutter hat über 30 Jahre für diese Freundin gebetet. Und die Freundin hat zu Jesus zurückgefunden. Ich finde das bewundernswert, aber es zeigt, dranbleiben lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, nicht nur einmal zu klopfen, sondern immer wieder, immer wieder. Nicht jede Bitte braucht so lange. Also Elke und ich, wir beten eine ganze Weile zusammen. Es sind sehr persönliche Gebete, deswegen kann ich euch kein Beispiel nennen. Wir beten noch nicht 30 Jahre zusammen, aber wir haben erfahren, wie Gott antwortet und Dinge in Bewegung bringt. Und auch das kann ich euch nur allerwärmstens empfehlen, euch einen Gebetspartner zu suchen auf kurze Zeit oder auch auf längere Zeit, um Dinge, die einen wirklich beschäftigen, die einen bewegen, immer wieder vor Gott zu bringen, bis Gott antwortet. Und ein allerletzter Abschnitt noch, der auch zu dieser Lehrstunde, die Jesus den Jüngern gehalten hat, dazugehört. Welcher Vater würde seinem Sohn denn eine Schlange geben, wenn der ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er ein Ei haben möchte? Wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, dann wird doch der Vater im Himmel erst recht denen seinen Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Vielleicht ist der eine oder andere mitunter auch mit der Frage befasst, wie ist das mit dem Heiligen Geist? Kann man da mehr erfahren? Kann man Gott darum bitten? Was passiert denn? Man weiß ja gar nicht, was dann kommt. Hier sagt Jesus, mach dir keine Sorgen. Wenn du den Vater um den Heiligen Geist bittest, dann musst du dich nicht sorgen, dass da irgendwas Komisches, was Blödes passiert. Dann wird der Vater den Heiligen Geist geben und nicht irgendetwas, was uns nicht gut tut.